Moin, Servus und Hallo, Freunde. Herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungfreiheit hier am Hohenzollern-Damm. Mein Name ist Flo und neben mir sitzt Vince. Ich begrüße dich, Vince. Wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut soweit. Und selbst?
Ja, mir geht's blendend und hervorragend. Wir haben heute ein ganz schön großes, jetzt sage ich es schon wieder, Potpourri an Themen. Ich sage das jede Folge und ich weiß nicht, ich benutze das Wort in meinem alltäglichen Sprachgebrauch nicht. Ich weiß nicht, wie es herkommt. Ich kann es aber offensichtlich auch nicht abstellen. Also wir haben ein riesiges Potpourri an Themen. Da ist zum Beispiel der Umstand, dass Holland die Möpse verbieten möchte, womit wir gleich einsteigen. Aber auch die Arbeitskämpfe, die momentan in ganz Europa wüten, Beispiel Frankreich, Großbritannien und Deutschland. In Deutschland fängt es gerade an, in Großbritannien ist es schon seit Monaten so. Und in Frankreich hatten wir es jetzt letzte Woche mit Millionen Demonstrationen. Da knien Vincent und ich uns rein und dröseln das für euch auseinander, was da so abgeht. Frankreich ist auch das Stichwort, wenn es darum geht, dass der Élysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich 60 Jahre alt wird. 60 Jahre deutsch-französischer Motor, 60 Jahre quasi Ausgangspunkt für die europäische Integration, auch ein Stück weit. Und da reden wir natürlich auch drüber. Außerdem, europäische Integration ist auch hier wieder eine schöne Überleitung. Geht's um TikTok und um die EU und überhaupt um soziale Netzwerke und was die EU gerade macht oder auch schon seit Monaten und Jahren eigentlich versucht zu machen, um den Einfluss der sozialen Netzwerke in Europa zu reglementieren und wie die sozialen Netzwerke darauf reagieren und was wir überhaupt so von TikTok und Co. halten, diskutieren wir für euch. Und dann haben wir noch so ein paar andere Themen. Es gibt LGBT-Stress in nordrhein-westfälischen Schulen und Rudi Völler und Uli Hoeneß machen auf sich aufmerksam. Hier steht, Rudi Völler und Uli Hoeneß sind coole Typen auf unserem Sendeplan. Wir weihen euch auf jeden Fall noch ein, worum es geht. Aber erstmal, Vincent, was ist gerade so bei der JF los intern? Wie sieht's gerade in unserer Redaktion aus und gibt's irgendwelche Specials, über die wir unsere Zuhörer informieren müssten?
Ja, wir sind siegestrunken aktuell. Wir haben am 19. Januar, das ist, wenn ihr das hört, schon wieder ein bisschen länger her, haben wir bei 10.000 Flies, das ist das, was die Musikcharts sind quasi für Texte und Online-Artikel, haben wir Platz 1, 2 und 3 geholt. Das gab es so noch nie. Wir haben immer mal wieder eine Meldung, die es auf Platz 1 schafft und in den Top 50 eigentlich regelmäßig mehrere jeden Tag. Aber Platz 1, 2, 3 vor Spiegel, Tagesschau, Bild, Welt und so weiter hat schon gut gezogen. Ja, ansonsten haben wir uns sozusagen dazu entschieden, uns Klaus Schwab zu unterwerfen und Käfer zu essen. Es gibt jetzt in der Redaktion Heuschrecken. Nee, tut mir leid, Hausgrillen, die sind in der EU jetzt erlaubt und wir haben uns dann gleich mal im Internet eine Box bestellt und werden nach dieser Sitzung hier den Geschmackstest machen. In der nächsten Folge können wir euch dann erzählen, wie das schmeckt und warum es eine gute oder schlechte Idee ist, das zu essen. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang eine ziemlich große Klappe und habe gesagt, ja, solange sich's nicht bewegt, ich bin da schmerzfrei beim Essen, ich probiere alles. Jetzt, wo ich die gesehen habe, das ist nämlich kein verarbeitetes Pulver oder irgendein Burger Patty.
Das sind schon die echten Käfer.
Das sind einfach diese echten Viecher mit ihren Beinchen und den kleinen Flügeln oder was das sind.
Steht Heimchen auf der Verpackung. Ich weiß nicht, was, ich habe das noch nie gehört.
Steht Hausgrillen auf der Verpackung.
Echt?
Im Volksmund werden die auch Heimchen genannt.
Genau.
Es sieht grauenhaft aus, aber
das
tut man nicht
so?
Alles aus journalistischer Neugier. Keine Ahnung, warum die so heißen.
Also, weiß ich nicht. Also bei mir zu Hause hüpfen die nicht rum. Ich weiß nicht, warum Leute die so nennen. Es stand aber auch noch auf der Verpackung und es ist sogar ein Partyset. Wir haben nicht nur einfach nur irgendwas gekauft, wir haben gesagt, uns war nichts teuer, um euch hier ein Erlebnis zu präsentieren. Wir haben ein Partyset gewürzte Heimchen gekauft. Also einmal so ein Beutel, das ist so, ich weiß gar nicht, das ist wirklich so, das ist richtig viel drinne. Die sind ungewürzt und die liegen da so drinne. Ich merke jetzt, ich spüre am Mikrofon, wie sich unsere Hörer gerade ekeln. Und dann gibt's aber dazu noch das Partyset und die sind so gewürzt mit Meersalz und mit Chili und so alles Mögliche. Ich frage mich, welche Party man damit feiert. Also biblische Plagenparty.
Und wenn man mal bei Klaus Schwab und Luisa Neubauer eingeladen ist, dann bringt man die Allgäuer Wildkräuter mit. Das ist zumindest noch ein bisschen deutscher Patriotismus.
Da ist
in der Küche der Zukunft.
Es ist jedenfalls ganz los. Und der Hintergrund ist übrigens, dass die EU, ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon alle mitbekommen, Freunde, den Zusatz von bestimmten weiteren Insektenpulvern. Also es ist schon erlaubt, bestimmte Insekten also quasi als Nahrungsmittel zu nutzen. Und jetzt kam auch noch bestimmte, ich glaube sogar dieses Heimchenpulver.
Das war genau das, genau das war die Hausgrille.
Und wir sind die Ersten quasi an allererster Stelle, die jetzt, die das jetzt probieren. Wir werden euch auf jeden Fall nächste Folge darüber informieren, wie das schmeckt. Und ich freue mich drauf, weil es wird lustig. Am Anfang habe ich mich richtig geekelt, aber mittlerweile habe ich die gesehen. Die sehen genauso aus wie so kleine getrocknete Fische aus Japan. Weiß nicht, wer die von euch kennt. Das ist so in Asien generell auch so eine Spezialität. So kleine getrocknete, eingelegte Fische. Und die sehen eigentlich auch eklig aus. Aber schmecken tun sie halt. Also mal gucken. Augen zu und durch.
Das stimmt. Ja, wir haben heute eine relativ paneuropäische Folge. Wir sind, wie schon bei der Anmoderation gesagt, in Frankreich, in Großbritannien unterwegs, aber eben auch in Holland.
Genau, es fängt heute alles in Holland an. Das ist ganz witzig.
Genau,
ist wirklich paneuropäisch.
Genau, nämlich versucht die holländische Regierung dem Mops den Kampf anzusagen, dem süßen kleinen Hund, der immer so hechelt. Und zwar geht es dazu, dass Kurzköpfigkeit und Kurznasigkeit bekämpft werden soll. Und
dann müsste man eigentlich auch mich bekämpfen. Ich habe nämlich eine sehr kleine Nase. Ich hoffe, dass die holländische Regierung nicht auf mich aufmerksam wird.
Ich glaube, noch gilt das nur für Tiere. Interessant daran finde ich, die niederländische Regierung hat das schon 2019 verboten. Davon sind auch Bulldoggen, einige Pinscherrassen und die Faltohrkatze betroffen.
Also die Zucht dieser Tiere.
Genau, die Zucht dieser Tiere. Und ab jetzt wird nicht nur die Zucht strafbar gemacht, weil bisher konnten dann Leute, die so ein Tier haben wollen, das halt einfach irgendwo anders kaufen.
Nach Deutschland fahren zum Beispiel.
Und jetzt wird auch der Besitz strafbar gemacht. Man darf sein Tier noch behalten, bis es stirbt. Aber sobald man sich ein neues anschafft, macht man sich strafbar.
Genau.
Peter hat das schon gelobt, also die Tierschutzorganisation aus Deutschland, und spricht sich seit Jahren dafür aus, dass das in Deutschland auch verboten werden soll.
Ja, das Argument ist halt, dass das sogenannte Qualzuchten sind, glaube ich, und dass die zwar diese Tiere, die Möpse zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, für uns Menschen natürlich ganz niedlich aussehen. Ich finde sie zumindest niedlich, früher fand ich sie total hässlich, mittlerweile muss ich auch sagen, possierliche Tierchen, die mit ihren plattgedrückten Schnauzen, dass sie halt keine Luft bekommen und immer fast ersticken, und wenn die schlafen, dass sie so schnarchen, das nicht, weil die so gern süß aussehen, sondern weil die halt Schmerzen haben. Und deswegen sagen halt bestimmte Leute, zu denen halt auch die niederländische Regierung gehört, das wollen wir nicht mehr.
Genau.
Was hast du da Aktien dran, eine Meinung?
Also ich finde es ehrlich gesagt gut. Ich finde es auch skurril. Ich habe mir dann angeguckt, wie die Regierung in den Niederlanden zusammengesetzt ist, und das ist eine wilde Mischung aus mehreren Parteien. Offensichtlich ist das Sterben der großen Volksparteien ein globales Phänomen.
War in den Niederlanden aber schon länger so tatsächlich.
Ja, genau. Und der aktuelle Ministerpräsident dort heißt Mark Rutte. Der kommt von der VVD. Das ist die Volksparty für Freiheit. Also ja, die Volkspartei für Freiheit.
Schön.
Die sind liberal-konservativ, marktliberal, kulturell, ich sag mal gemäßigt konservativ. Irgendwas zwischen CDU und FDP. Und zu den weiteren Koalitionspartnern zählen die CDA, das ist der christlich-demokratische Aufbruch, ebenfalls Christdemokraten, wie man sich denken kann. Dann Demokraten 66, das sind Linksliberale. Und dann gibt es noch die CU, die fand ich interessant, das ist die Christenunion. Das sind strenge Calvinisten,
genau.
Die sind gegen Abtreibung, gegen Sterbehilfe, gegen Homo-Ehe, aber auch pro Naturschutz und erkennen den Säkularismus an. Was sie, glaube ich, auch müssten, weil sonst wären sie, denke ich, in der Bredouille mit dem holländischen Verfassungsschutz-Pendant.
Ja, genau.
Aber die scheinen noch recht streng christlich zu sein. Und diese große Koalition aus verschiedensten Parteien hat sich darauf geeinigt. Von daher scheint das in Holland auch eine große Zustimmung gesellschaftlich für zu geben.
Das ist in Holland sowieso, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total irre, historisch, so eine politische Besonderheit, dass dort dieser politische Calvinismus, also für die Hörer, das war historisch, glaube ich, auch immer schon Holland ein Ort, ein Hort auch für Religionsfreiheit, und dort hatten wir irgendwie immer schon ganz viele verschiedene christliche Sekten, in Anführungszeichen, zum Beispiel halt auch das, was später dann Calvinismus wurde, und da die so ein gutes Standing hatten, auch immer historisch, war das dann halt auch irgendwann so eine richtig krasse politische Tradition. Und es gab sogar mehrere calvinistische Parteien, gibt sogar so calvinistische Philosophen, die ganz wichtig geworden sind in Holland. Aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das so ein ganz komisches Milieu gibt. Also wirklich so super strenggläubige, so quasi evangelikale Christen. Weiß nicht, das ist so, kann ich mich gar nicht so richtig reinfühlen. Ist zwar lustig und stabil, würdest du wahrscheinlich sagen, irgendwo, mhm, aber es ist halt auch so völlig so weird. Okay, was machen die da? Aber ich meine, es scheint ja aus der Außensicht, aber es scheint ja irgendwie so ein krasser Bestandteil der Niederlande zu sein. Und hat die, weißt du, ob die eigentlich für das Mopsverbot gestimmt haben oder haben die Calvinisten für die Möpse gekämpft?
Das weiß ich im Detail nicht, aber es scheint nicht so stark gewesen zu sein, dass daran die Regierung zerbrochen wäre. Also gehe ich davon aus, dass auch die Calvinisten damit okay waren soweit. Interessant finde ich auch, dass das Landwirtschaftsministerium auch Fotos bei Social Media von diesen qualgezüchteten Tieren verboten will.
Genauso echt? Du darfst keine Mops-Fotos mehr posten?
Nein, weil das nicht dazu anregen soll. Die wollen den Mops halt quasi auf allen Ebenen verbannen und das soll auch für Werbeplakate gelten. Ich persönlich finde es vernünftig. Ich habe mir dann auch einen Audiobeitrag der Süddeutschen Zeitung angeguckt, wo auch jemand sinngemäß gesagt hat, es sei doch erstaunlich, wie viel Mühe die Menschen im Laufe der Jahrhunderte aufgewandt hätten, um so ein stolzes Tier wie den Wolf zu einer Witzfigur wie dem Mops verkommen zu lassen.
Ja, und aber willst ja keinen Wolf halten zu Hause.
Nee, aber ich finde es schon bedenklich. Ich finde auch, dass Liberalismus und Freiheit da an seine Grenzen kommt, wo man anderen mit schadet. Und diese Qualzüchtungen sind nichts, was von der Natur vorgesehen wäre. Ein Mops überlebt keinen Tag in der Wildnis und man kann sich doch einfach einen Bernhardiner oder einen Dackel oder so ziemlich jede andere Hunderasse holen.
Weißt du,
ich habe kein Problem damit, wenn das verboten wird.
Ja, wir diskutieren doch so gerne jetzt. Ich stelle ganz kurz die steile These auf. Ich bin jetzt gegen das Mopsverbot, weil erstens sind die süß, und zweitens gibt es eine gewisse Schwelle zwischen Mensch und Tier und die, also klar, also der Mensch darf nicht alles mit Tieren machen, aber ich glaube, er darf schon süße Tiere züchten und also ich finde schon, dass, also weil die Möpse kriegen ja auch im Gegenzug was dafür, dass sie haben halt auch Probleme, aber ich mache mich gerade völlig unbeliebt, glaube ich, bei sämtlichen Leuten, die gerne Tiere schützen. Aber sie kriegen halt auch, also wie viele traurige Tanten und alleinstehende Omas jetzt quasi noch an ihren Möpsen hängen und wie viel Liebe diese Tiere bekommen und wie gut sie umsorgt werden. Und dann kommen irgendwelche Tierschützer an und wollen das kaputt machen. Ich weiß nicht.
Die kommen ja nicht in die Wohnung von der Oma und erdolchen den Mops, nicht, sondern die sagen halt, du darfst dir keinen neuen mehr holen. Ja, und aber wie gesagt, hol dir danach einfach ein gesundes Tier, dann gibt es deutlich weniger Probleme.
Aber es ist schon bestimmt, also das muss man schon sagen, es ist schon trotzdem, auch wenn natürlich die Entstehung von so Möpsen vielleicht fragwürdig ist und das Leben von Möpsen vielleicht auch traurig, aber dadurch wird natürlich auch ein ganzes Stück Kulturgut einfach zurückgenommen. Also eine der ikonischsten Hunderassen überhaupt wird einfach offensichtlich ja auch wirklich gecancelt, könnte man sagen. Also wenn ich das Ding nicht mal fotografieren und ausstellen darf. Und da, ich kann, also wo du das jetzt gerade so sagst, dass das so umfassend ist, muss ich sagen, okay, ich hatte es am Anfang noch so verstanden, von wegen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr so mittelalterlich züchten, würde ich auch unterschreiben. Aber wenn jetzt plötzlich so dem Mops insgesamt auch als Kulturbild so dem Krieg erklärt wird, muss ich mir schon denken, so, okay, was ist jetzt los? So, also Obacht. Obacht bei der Hundewahl.
Genau. Naja, ich denke, viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Die Franzosen machen wieder, was sie am liebsten tun, nämlich nicht zur Arbeit erscheinen.
Eieiei, Vincent, da widersprecht ihr gleich.
Woran liegt das? Willst du uns da einführen, warum wird in Frankreich gestreikt? Wer gegen wen?
Das ist ganz interessant. Ich glaube, da hast du dich sogar ein bisschen mehr vorbereitet. Im Vorfeld der Sendung hatten wir noch darüber geredet, was wir so recherchieren. Ich habe dann am Ende wirklich einen Haufen Sachen zu Großbritannien und auch ein bisschen was zu Deutschland. In Frankreich stehe ich wahrscheinlich ein bisschen schlechter da. Ich werde einfach mal so erzählen, was ich so rausgefunden habe in meiner kleinen Recherche und du unterstützt mich dann hoffentlich tatkräftig.
Ich quatsch einfach unverschämt dazwischen.
Nice, perfekt. Darauf so hatte ich gehofft. Das ist sehr schön. Es geht darum, dass Präsident Macron, der jetzt ja schon in seiner zweiten Amtszeit sich befindet, eigentlich angetreten ist, auch damit den französischen, und zwar auch beim ersten Mal eigentlich schon, den französischen Sozialstaat fürs 21. Jahrhundert, so wie er das dargestellt hat, fit zu machen. Und dazu zählt auch das scheinbar äußerst komplizierte Rentensystem, das in Frankreich gilt, zu vereinfachen. Übersichtlicher zu machen, weniger bürokratisch zu machen. Ich habe irgendeine Zahl gelesen, es sind über 20 verschiedene Rentenmodi, die es da in Frankreich geben soll, für die verschiedenen Berufsgruppen. Und Ja, und da hat Macron jetzt einen neuen Anlauf gemacht und daraufhin ist es im ganzen Land, das war, glaube ich, letztes Wochenende, wo sich das so zugespitzt hat, im ganzen Land sind daraufhin in französischen Großstädten hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, haben sich versammelt, haben gestreikt. Da gibt's ja Nizza, Toulouse, Paris und in Paris sind sogar, glaube ich, über 1 Million laut
insgesamt landesweit.
Also ach, insgesamt, ja.
Gut, die Veranstalter, dann ist das verstehe. Genau, die Veranstalter sprechen von 2 Millionen, Polizei und andere Behörden von 1,1.
Ja, gut,
bei klar. Insgesamt 200 Veranstaltungen im ganzen Land.
Betroffen waren von diesen Streiks eigentlich fast alle Wirtschaftszweige des Landes, Schulen, Verkehr, Rundfunk. Was ich krass fand, sogar die Leute in den Kraftwerken haben gesagt, na, wir streiken mal ein bisschen und drehen mal den Energiehebel so ein bisschen runter. Das ist einfach das Level an Energie, das im französischen System quasi war, niedriger geworden ist. Stein des Anstoßes, um das jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, ist vor allem in dieser Rentenreform, dass das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 angehoben werden soll. Und da sind offenbar viele Franzosen einfach nicht mit d'accord.
Genau. Es gab bisher, beziehungsweise gibt jetzt immer noch, und Macron will das eben vereinheitlichen, 42 verschiedene Einzelrentensysteme.
Okay, über 20.
Da kriegen Eisenbahner, Mitarbeiter des Energiesektors, Banker, Bergleute, Lehrer, jeder hat andere gesetzliche Rentenansprüche und Rentenverträge. Die Mindestrente soll angehoben werden auf 1200 Euro, dafür soll aber gearbeitet werden bis 64. Tatsächlich geht einiges davon sogar noch auf Ludwig den 14. zurück. Seeleute können mit 52,5 Jahren in Rente gehen.
Nice.
Man muss heutzutage sagen, Geburtenraten sinken und Menschen werden immer älter und irgendjemand muss den ganzen Spaß bezahlen. Also es ist wirtschaftlich schwierig, mit 50 in Rente zu gehen, gerade in einem gemeinsamen Finanzraum wie dem Euro, wenn direkte Nachbarländer halt mit 67 in Rente gehen. Mhm. Andererseits kann ich verstehen, dass die Franzosen sich nichts gefallen lassen.
Obwohl man auch, ganz kurz würde ich einhaken und sagen, es geht nicht mal so darum, also wenn man nur sagt, das ist in der Berichterstattung geht es immer wieder unter, wenn man nur sagt, Renteneintrittsalter 62, 64, denken wir uns hier in Deutschland natürlich, wir arbeiten doch bis 67, was soll denn das? Und dann hat man halt auch diese Reaktion von wegen so, die faulen Franzosen, so, dass dieses, ich überspitze das jetzt mal, also nicht böse sein, der Punkt ist, für die, um volle Rentenleistung zu bekommen, also die volle Rente muss auch in Frankreich meistens bis 67 gearbeitet werden. Es geht nur um die quasi vorzeitige Rente und die wird halt abgeschafft für 62 schrittweise. Und da gibt's halt viele Leute, die sagen, na, ich will aber mit Kürzungen schon 62 in Rente gehen.
Genau, der Plan von Macron ist, dass die Beitragsdauer auf 43 Jahre verlängert werden soll, theoretisch. Kann man mit 16 anfangen zu arbeiten und dann mit 59 nach 43 Jahren in Rente gehen. Das ist auch möglich, aber das durchschnittliche Rentenalter soll eben erhöht werden von 62 auf 64. Es gab natürlich dann landesweit riesige Demos. Wie gesagt, mindestens 1,1 Millionen Leute, wenn schon Polizei und staatliche Behörden davon ausgehen. Zum Vergleich, am Berliner Alexanderplatz waren 1989 ungefähr 500.000 bis 1 Million. Und die angeblich größte Fridays for Future-Veranstaltung im September 2019 hat deutschlandweit 1,4 Millionen auf die Straße gebracht.
Das ist schon ein riesiges Ereignis dadurch, also was da passiert.
Genau, aber dass man das mal in so einem Kontext sieht und so Zahlen vergleichen kann, 1,1 Millionen gehen auch im protestfreudigen Frankreich nicht mal eben so auf die Straße. Das genau. Regt die Leute sehr auf. Zum ersten Mal in der Geschichte haben die 8 größten Gewerkschaften alle gleichzeitig zu diesem Streik aufgerufen. Entschuldigung, nicht in der Geschichte, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Und auch interessant, das läuft sehr anders als in Deutschland. Die Proteste werden auch beworben und dazu wird aufgerufen von allen. Also vom Rassemblement National bis zu dem äußersten linken Rand rufen alle dazu auf hinzugehen. Die Opposition ist bei diesem einen Sachthema durchaus geeint.
Ja, also auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll. Ich weiß nicht, wir können das nochmal kurz besprechen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, diese skeptischen Untertöne mit irgendjemand muss ja den Spaß bezahlen, wenn wir alle älter werden und so weiter. Ich glaube, das Thema wird sich jetzt auch in Sachen Großbritannien wird sich das ja fortsetzen so ein bisschen. Also wir können das gleich quasi im Verbund quasi diskutieren, wenn du möchtest. Wir können es aber auch gleich anfangen, wenn du besondere Anmerkungen zu Frankreich hast.
Zu Frankreich soweit eigentlich nicht mehr. In Großbritannien ist die Situation ein bisschen eine andere, weil dort die Streiks seit Monaten laufen. Natürlich nicht durchgängig, aber seit Monaten wird immer mal wieder gestreikt.
Da wird richtig gefightet, schon seit echt langer Zeit.
Genau, am 24. Mai 2022, also auch schon 9 Monate her, gab es den ersten landesweiten Bahnstreik in Großbritannien seit 30 Jahren.
Genau.
Und ja, mittlerweile haben sich da verschiedene Wirtschaftszweige angeschlossen, unter anderem auch Journalisten, was ich lustig finde, weil wenn niemand über deine Demo berichtet, dann hat deine Demo weniger Erfolgsaussichten. Aber es geht da quer durch verschiedenste Berufsgruppen, die streiken. Es geht dabei hauptsächlich natürlich um die Inflation. Es ist kein Zufall, dass das im Mai 2022 nach dem russischen Angriff begonnen hat.
Das gilt auch für Frankreich und auch für alle anderen Länder, die wir jetzt noch gleich besprechen werden.
Genau, Inflation ist gerade so der...
Das Basso Continuo eigentlich.
Genau, quasi. Es ist so der Auslöser für die ganzen Streiks, weil die Leute natürlich fordern, dass ihre Löhne entsprechend der Inflation angehoben werden.
Genau.
Ich bin da immer skeptisch, das klingt immer sehr schön und das wünschte ich natürlich auch, nur sind halt Zahlen... einfach Zahlen, da kann man wenig daran machen und du befeuerst die Inflation noch weiter, wenn du einfach Löhne erhöhst, ohne dass das Angebot und Nachfrage hergeben. Dafür muss man kein Wirtschaftswissenschaftler sein.
Ja gut, aber Angebot und Nachfrage und Zahlen sind ja nicht einfach, die fallen ja nicht vom Himmel, die sind Menschen gemacht. Das sind menschliche Entscheidungen, das ist menschliche Arbeit, das ist menschliche Verwaltung von Wohlstand und auch Verteilung von Wohlstand, die ganz aktiv gemacht wird, die auch nicht passiv einfach uns geschieht. Und ich weiß, wir verhaken uns jetzt gleich da drin. Ich würde nicht gleich ganz so gerne so tief in die Diskussion einsteigen, aber natürlich, jetzt, wir werden das auch in Großbritannien gleich noch sehen, sehen die Menschen einerseits, dass Milliarden und Hunderte von Millionen Euro für Aufrüstung und Waffenlieferungen, du hast es gesagt, Ukraine-Krieg, für die Ukraine da sind, für das Militär in den unterschiedlichen europäischen Staaten, dass wir Mittel aufwenden, die völlig astronomisch sind, und dass wir aber gleichzeitig, werden wir auch sehen, dass wir keine irgendwie Mittel haben im Gegenzug, um einfach Inflationsausgleich aktiv sozial zu betreiben. Und das ist natürlich, viele Menschen werden einfach sagen, okay, das ist einfach bekloppt.
Ja gut, aber das heutige Großbritannien ist ja auch nicht der wilde Westen. Die sind nicht so sozialstaatlich stark aufgestellt wie Deutschland. Aber da verhungert man auch nicht, wenn man seinen Job verliert. Ganz so dramatisch ist es ja auch nicht. Und ich gehe mal davon aus, du wirst gleich den Thatcherism ansprechen.
Ja, das ist jetzt, ja.
Die Auswirkung von dem Thatcher-Neoliberalismus. Die Sache ist, der Lebensstandard für alle ist unter Thatchers Amtszeit gestiegen. Nur die Unterschiede eben auch. Und Armut ist oft auch eine gefühlte Sache. Wenn man jemanden, der 11 Euro verdient, sagt, willst du nicht 15 haben, dann sagt er ja super gerne und fühlt sich glücklich und dankbar. Wenn du seinem Kollegen, der nicht 11, sondern schon vorher 15 verdient hat, dann aber 25 bietest und der mit 15 sich plötzlich ärmer vor als vorher, obwohl er de facto aber mehr gemacht hat.
Völlig richtig.
Da finde ich die Berichterstattung oft auch ein bisschen unehrlich, weil der Umstand, dass unter Thatcher, genauso wie unter Reagan in den USA, die Wirtschaft geboomt hat und die Wirtschaft ist ja nicht irgendeine böse Echse, die auf uns herabblickt, das sind ja wir alle in der Summe.
Kommt drauf an.
Der durchschnittliche Lebensstandard ist seit den 80ern in Großbritannien gestiegen und nicht gefallen.
Ja, ja, wir können das gleich auch noch wirklich gesondert diskutieren mit Stichwort Thatcherism und Dingsschere von Einkommen. Das Schöne daran ist, dass gefühlte Armut und Gott sei Dank auch nur gefühlt ist und dass du das ja selber schon ansprichst, die objektive Schere ist ungerecht und ist wartet auf quasi Begradigung. Und dass deswegen natürlich, wenn arme Leute in ein schlechtes Sozialsystem geworfen werden und in ein schlechtes Gesundheitssystem, vor allem in Großbritannien, wo der NHS eigentlich gefühlt immer nur mit dem letzten paar Groschen irgendwie betrieben wird, obwohl, und das ist ja in gewisser Weise auch noch die Perfidie, und das spielt ja auch noch kurz mit rein, der NHS immer das Argument war für viele Brexiteers, um den Brexit zu machen, wo dann gesagt wurde, das ganze Geld, das wir jetzt nach Europa bringen, das bringen wir dann in den NHS. Der NHS ist immer noch total schlecht, offensichtlich. Das wird übrigens auch groß bestreikt. Das ist ganz witzig.
Das staatliche Gesundheitssystem zur Erklärung.
Ja, klar. Naja, gut. Also ja, wenn es privat wäre, wäre es wahrscheinlich für bestimmte Menschen einfach noch schlechter. Und die wären dann wahrscheinlich auch noch dankbarer dafür, wenn sie zum Zahnarzt dürfen. Dann wäre wieder die gefühlte Armut würde dann auch wieder einsetzen wahrscheinlich. Aber kurz, um das mit Zahlen einfach zu unterlegen, damit jeder weiß, okay, wie schlimm ist es nicht, ist einfach, also große Teile des Landes, und dazu zählen Eisenbahner, da haben wir ja schon referiert, Lehrer, Journalisten,
Uni-Angestellte,
aber auch viele Pfleger, Pflegerinnen und Leute im Krankenhauspersonal streiken immer wieder. Das sind so Streikwellen. Und es ist der größte Arbeitskampf seit 1989. Und das Vertrauen der britischen Verbraucher ist momentan ungefähr so auf dem Level der 70er Jahre. 70er Jahre hatten wir die Ölkrise. Viele Menschen wissen nicht mehr so richtig, wo sie ihre Basic Needs, also diese Grundbedürfnisse befriedigen sollen. Und die Stiftung Joseph Rowntree Foundation, das ist eine wohltätigkeitsnahe Stiftung, die hat eine Studie rausgegeben und da geht es, das sind einfach nur so ein paar Zahlen, damit die Hörer jetzt auch ganz kurz wissen, von was für einer Armut wir reden und von was für einer Armut wir nicht reden. Wir reden nicht von irgendwie Massenelend, sondern wir reden davon, von einem relativen Elend, das auch schon eben besprechenswert ist, dass 7,2 Millionen Haushalte momentan in Großbritannien am nötigsten sparen müssen. 4,7 Millionen Haushalte können die Schulden nicht mehr bezahlen, die sie haben. Also sie kommen nicht mehr mit den Rechnungen hinterher. Und Zitat, 3/4 der Haushalte mit den untersten 20% des Einkommens haben keine Lebensmittel oder andere lebensnotwendige Dinge wie Kleidung oder Toilettenartikel mehr. Die Krise bringt, immer noch Zitat der Studienmacher, bringt Millionen von Menschen an ihre Belastungsgrenze und die Regierung muss mehr tun, um zu verhindern, dass dieser Winter die Narben noch tiefer werden lässt, also die Narben in der Gesellschaft. So, das ist jetzt erstmal nur die Faktenlage, wollte ich jetzt erstmal so, damit die Leute wissen, worüber wir reden.
Dem letzten Satz würde ich schon mal widersprechen, die Regierung muss mehr dafür tun. Ich würde sagen, die Regierung sollte generell einfach kleiner sein. Wenn Menschen weniger Steuern zahlen müssen, haben sie auch mehr Geld, um es zur Seite zu legen. Wir sind in so einem permanenten Kreislauf von der Wirtschaft geht's schlecht, also nimmt der Staat einfach fremden Leuten ihr Geld weg oder noch schlimmer, druckt einfach Geld, was er gar nicht besitzt, verteilt damit Almosen, das steigert die Inflation und dann sagen die Leute, oh, ist das alles teuer und dann kommt wieder der Staat und inszeniert sich als Retter, der gerade in Krisen Rekordeinnahmen an Steuern macht. Ich würde das Feld eher von der anderen Seite aufräumen und sagen, mehr positives Investitionsklima, mehr Anreize für Neugründungen von kleinen Firmen, weniger Bürokratie, weniger CO2-Gesetze und so weiter, weniger Mindestlöhne würden helfen, dass Leute unternehmerisch tätig
aber
werden
genau
und
das
wieder
ist doch
mehr
passiert
Geld
mit dem
reinkommt.
Brexit. Genau das ist doch passiert mit dem Brexit. Brexit war unter anderem ein Vorhaben der britischen Finanz- und der dicken Unternehmen in Großbritannien, damit sie nicht mehr so krass an EU-Vorgaben gebunden sind. Es wurden Steuervergünstigungen durchgesetzt. Gerade die, das weiß ja das Stichwort Thatcherism, gerade die Nachfolger auch von Boris Johnson und auch Boris Johnson selber haben sich ja immer so ein bisschen auch rangelehnt an dieses Erbe von Margaret Thatcher. Jo, jetzt sind wir aus der EU raus, wir haben keine Regularien mehr. Wir können Steuern senken und jetzt befreien wir quasi, wir entfesseln die unsere britische Wirtschaft und das hat einfach zum Ergebnis, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach verarmt. Also das ist halt der freie Markt und ich habe eher das Gefühl, dass wir seit dem Mauerfall mehr oder weniger immer mehr Rückzugsgefechte führen, wenn wir also zum Beispiel jetzt in Deutschland bei Hartz IV um einfach jeden Penny einfach streiten müssen, ob wenn wir den Mindestsatz um vielleicht 100 Euro anheben, ob denn plötzlich die Anarchie ausbricht in Deutschland, was nicht passiert. Also das ist halt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten und vor allem jetzt beim Brexit ist es halt schwierig, weil da haben wir nun wirklich eine Wirtschaft, die immer freier wird. So, und es geht, und gleichzeitig wird halt nichts dafür unternommen, die Löhne steigen auch nicht, dass die Inflation ausgeglichen wird. Und die Inflation wird halt von den Leuten gemacht, die das Sagen haben in Großbritannien. Eben unter anderem dadurch, dass sie horrende Ausgaben zum Beispiel für ein Militärbudget ausgeben. Großbritannien ist ja da ganz vorne mit dabei. Und sich eben nicht darum kümmern, dass es den eigenen Leuten gut geht.
Ja, sehe ich anders. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so auswirkt. Ich denke auch, der Brexit ist noch nicht lang genug her, um da abschließend ein Statement zu geben zu können. Mal schauen, wie sich das in 10, 20 Jahren so eingependelt hat. ich bin insgesamt kein Freund davon, wenn der Staat zu viel Macht bekommt und die ultimative Macht ist, über den Geldbeutel anderer Leute entscheiden zu können. Von daher bin ich da immer ein wenig skeptisch. Ich arbeite lieber für McDonald's, als dass mein Schicksal in der Hand von Robert Habeck liegt. Weil wenn es mir bei McDonald's nicht gefällt, kann ich immer noch zu Burger King gehen, während ich als Bürger eines Staates, wo ich einfach reingeboren wurde, quasi der Politik ausgeliefert bin. Ich bin kein Ultralibertärer. Ich sage nicht, dass Steuern Diebstahl sind oder so ein Quatsch, aber es ist immer eine Frage des Maßes. Und manchmal gucke ich auf meine Gehaltsabrechnung und denke mir, wow, mit meinem Brutto wäre ich ein reicher Mann. Dafür, dass ich wieder Geld gegen rechts investiere und wieder für feministische Außenpolitik und Frauenförderung in Nigeria und so weiter bezahlen darf, da könnte man einiges einsparen. Und ohne britischer Finanzpolitiker zu sein, ich gehe davon aus, das wird auch auf der Insel nicht viel anders sein.
Ja, ich finde das interessant, weil du sagst, ich arbeite lieber bei McDonald's, als dass Robert Habeck irgendwelche Macht über mich hat. Da sagst du ja einfach aber wirklich damit, dass du dich jetzt also eher von dieser konkreten Gesellschaft so ein bisschen enttäuscht fühlst und dass du mit dieser Regierung jetzt, so wie sie ausgestattet ist, nicht einverstanden bist und weniger mit dem Staat selber. Also für mich ist das noch kein Argument überhaupt gegen staatliche Investitionen oder auch Interventionen.
Es kommt ja aufs Maß an. Ich sage ja nicht, dass es das überhaupt nicht geben sollte, aber man sollte gewisse Prioritäten einfach setzen.
Ja, klar, aber wie gesagt, also Misstrauen dem Staat gegenüber ist super, aber ich habe halt auch ein Problem mit einem Staat, der nichts dafür unternimmt, erstens einen sozialen Ausgleich zu betreiben und zweitens, der halt auch einfach die Leute beschützt, die momentan Überprofite machen. Momentan ist es, also es war tatsächlich lustigerweise lange nicht mehr so deutlich, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die einfach profitieren an der Situation. Das ist sowohl der Energiesektor, der durch den Ukraine-Krieg mehr gewinnt. Es ist auch die Industrie, die Waffenindustrie, die mehr verdient. Das sind ganz viele Industriezweige und darüber redet man nicht, dass breite Massen der Bevölkerung momentan wirklich zu kämpfen haben.
Naja, das ist ein unschöner Nebeneffekt, aber die Alternative ist, wir verstaatlichen das jetzt einfach oder verbieten Privatunternehmen, Geschäfte zu tätigen. Das ist in den letzten Jahrzehnten meistens eher suboptimal gelaufen. Von daher, warum denselben Fehler nochmal wiederholen? Aber gut, ich glaube, wir könnten
da mit könnten so wir grundsätzlichen noch lange drüber diskutieren. Das ist schon richtig. Das sind philosophische Fragen.
Stunden mitfüllen. Kommen wir mal wieder zu was Geschichtlichem, beziehungsweise zu was Aktuellem mit einem geschichtlichen Hintergrund. Und zwar wird der Élysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich 60 Jahre alt.
Ich schon mal kurz mit Papier. Ich muss nämlich meine Unterlagen rausholen.
Kein Problem. Am 22. Januar 1963 haben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Pariser Élysée-Palast, daher der Name, einen Vertrag unterschrieben zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer. Am 2. Juli 1963 ist er in Kraft getreten und am 5. Juli 1963, also nur 3 Tage später, wurde das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Daraufhin folgten dann natürlich noch Städtepartnerschaften und Partnerschaften zwischen Vereinen und so weiter. Für die konkrete Wirtschaftskooperation war eigentlich eher die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also die beiden EU-Vorgänger, verantwortlich. Der Élysée-Vertrag war eher ein politisches Statement, dass die beiden sogenannten Erbfeinde sich nach Jahrhunderten der gegenseitigen Bekriegungen aussöhnen und
zum deutsch-französischen Motor werden, wie man das heute sagt.
Genau, dass da einfach eine Kooperation entsteht, die auch den Frieden in Zentraleuropa sichern soll. Charles de Gaulle hat mal geschrieben, seit Jahrhunderten haben die Engländer versucht, die Annäherung der Gallier und Germanen zu verhindern. Heute sind es die Amerikaner. De Gaulle hat sich im Nachhinein etwas enttäuscht gezeigt, dass das eben bei einem rein symbolischen Vertrag geblieben ist.
Sehr mythologische Art und Weise, das auszudrücken.
Ja, und genau, dass der Einfluss der Briten und der Amerikaner seiner Meinung nach auf die Deutschen immer noch zu groß war und dass die Deutschen, wenn es drauf ankommt, eher mit den Briten und den US-Amerikanern international kooperieren als mit Frankreich. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt den Vertrag und der wird natürlich auf beiden Seiten als große Erfolgsgeschichte gerade gefeiert. Wie siehst du das?
Klar, also wenn du das jetzt so historisch markierst, ist es natürlich ein Erfolg, dass aus dieser sogenannten Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland zumindest Ansätze einer Freundschaft geworden sind. Da kann man ja auch ganz selbstkritisch einfach anmerken, dass jetzt zum Beispiel im kulturellen Bereich die Freundschaft jetzt noch nicht super dicke ist. Also jetzt, es gibt zwar bestimmte zivilgesellschaftliche Projekte und auch die wirtschaftliche Verflechtung wird irgendwo da sein. Politisch natürlich sowieso, da ist es wahrscheinlich am stärksten. Aber ich glaube, diese so krass, wie das oftmals dargestellt wird, dass Deutschland und Frankreich wirklich jetzt Bruderstaaten, könnte man ja fast sagen. So wird das ja immer aufgemacht. Das wird ja immer richtig dicke gemacht.
Ja.
So krass finde ich es noch nicht. Da bleibt man teilweise hinter seinen Ansprüchen zurück. An sich natürlich als Friedensprojekt in Europa finde ich es ausgesprochen gut, gerade als Friedensprojekt. Aber ich weiß nicht. Also ich habe selber einen Hintergrund in den neuen Bundesländern. Für mich ist es immer ganz interessant, wenn ich nach Osteuropa gucke, dort und auch da auf die Geschichte zwischen dem ehemaligen eben dem östlichen Deutschland, der DDR und den osteuropäischen Staaten, dass es dort ja auch immer Versuche gab, irgendwie im Ostblock irgendwie das die Wunden, die der Zweite Weltkrieg geschlagen hatte, wieder zu heilen und dass von diesen ganzen Sachen nicht mehr so viel übrig ist. Das stelle ich immer so ein bisschen traurig fest, denn es ist ja schon irgendwie schade, dass wir einerseits so eine gute Beziehung zu unseren westeuropäischen Nachbarn haben, aber andererseits mittlerweile eine krasse Entfremdung eingesetzt hat gegenüber allen osteuropäischen Nachbarn. Das ist ja nicht mal so, dass man sagt, da wir verstehen uns nur mit Russland nicht mehr gut, was ja die neueste Entwicklung ist, sondern wir verstehen uns halt auch nicht mehr mit Polen gut. Und das ist halt, das betrifft ja sowohl wirtschaftlich als auch politisch, als auch wieder wirklich ganz tageskulturell. Ich meine, man muss sich nur angucken,
also in Frankfurt-Oder ist also beziehungsweise auf der polnischen Seite in Slubice ist man nicht beliebt als Deutscher, da wird man nicht gerade freundlich behandelt.
Ja, andersrum ja auch.
Also Differenzen, ja klar.
Andersrum ja auch. Ich meine, wie viele Polenwitze es allein gibt in unseren Breiten. Es wird bei uns auch nicht wirklich versucht, irgendwie sich mit unseren osteuropäischen Nachbarn irgendwie produktiv und irgendwie zukunftsweisend auseinanderzusetzen. Ich finde diesen Élysée-Vertrag gut, aber ich finde, er hat eine Fortsetzung verdient in Richtung Osteuropa und dass man vielleicht einen, ich weiß nicht, dass man einen Danziger-Vertrag aufsetzt oder einen weiter nach Osten, dass man generell mit Osteuropa versucht, genauso enthusiastisch diplomatische und auf Frieden ausgerichtete Beziehungen hinzubekommen wie mit Frankreich. Weil
ja, ich glaube generell, dass sich solche Projekte auf wirtschaftlicher und auf politischer Regierungsebene absolut anbieten, aber zwischen den Bevölkerungen kann man Wertschätzung oder Liebe oder Respekt nicht erzwingen. Man hat das einfach oder man hat es nicht. Und auch auf politischer Ebene hat es zuletzt ordentlich gekriselt, weil Frankreich weiterhin auf Atomkraft setzt, Deutschland aber Kohle verfeuert und es dann auch unterschiedliche Abhängigkeiten gibt. Frankreich braucht aktuell immer noch russisches Uran für ihre Atomkraftwerke. Deutschland braucht chinesische Solarmodule für ihre wunderbare Energiewende. Allein da gibt es Interessenskonflikte. Dass Frankreich sich nicht gerade drüber gefreut hat, dass Deutschland die Wirtschaftsbeziehungen mit China intensiviert hat, Stichwort Hamburger Hafen und dieser Scholz-Deal, das ist auch bekannt, das wurde in Paris nicht gut aufgenommen.
Ja, Frankreich war dagegen?
Frankreich war dagegen, ja. Frankreich hat sich das angeguckt und gesagt, habt ihr nichts aus eurer Russland-Abhängigkeit gelernt? Was macht ihr da eigentlich? Auf der anderen Seite kam es...
Die wollten, dass die Chinesen in Frankreich investieren.
Wer weiß, ja. Auf der anderen Seite kam es auch nicht gut an, dass Macron noch im Dezember 22, also vor kurzem, noch gesagt hat, für Frieden in Europa braucht es Sicherheitsgarantien für Russland. Das wiederum hat den Deutschen nicht gefallen, also es geht hin und her. Bei Corona hat sowieso jeder seins gemacht, also da im Grenzgebiet durfte man in Frankreich die Maske wieder absetzen und in Deutschland den Zug nicht und so weiter.
Hat man schön gesehen, wie weit es dann mit der deutsch-französischen Freundschaft bestellt war. Also da war ja Sense, da war ja die Grenze war wieder da, fertig.
Genau, ja, Corona hat da wieder Grenzen hochgezogen. Ja, ja, insgesamt gab es da immer wieder Verwerfungen, aber man versucht es jetzt auch mit konkreter Politik und ein bisschen Symbolpolitik, die Deutschland-Frankreich-Beziehungen wieder anzukurbeln. Und zwar gibt es jetzt gemeinsame Manöver von deutschen und französischen Soldaten in Litauen und in Rumänien. Natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs.
Sven, der Kid.
Im Hof des Élysée-Palastes wurde, als Scholz dort Macron besucht hat, eine Drohne ausgestellt, die von Airbus gebaut wurde, einem deutsch-französischen Unternehmen. und ein bisschen symbolpolitischer und weniger brisant ist, dass jetzt wegen des 60. Jubiläums 60.000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen aus beiden Ländern verschenkt werden sollen. Man weiß da noch nichts über die genauen Modalitäten.
Dieses Inter-Europa-Ticket, ne? Ich weiß nicht, wie
genau,
das heißt,
dass man in ganz Europa fahren kann. Damit man halt von Paris nach Dresden fahren kann und wieder zurück.
Aber schon geil.
Also beide Länder ein bisschen kennen.
Da hätten sie auch mal ein bisschen mehr investieren können, damit das wirklich alle jungen Menschen mal machen können. Ich war immer ein bisschen traurig, dass das, also als ich die Nachricht gehört habe, dachte ich mir, scheiße, ich bin jetzt, aber ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 25, 26, ich weiß nicht, wann die Nachricht kam und bin jetzt halt einfach schon viel zu alt. Letzte Wort einfach, was ich noch zu dem Thema sagen wollte, ist einfach, klar, es wird da so viel gemacht, aber ich finde halt, das ist auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass wir uns nicht nach Osten irgendwie orientiert haben, ein bisschen dadurch, dass wir immer wie um das goldene Kalb um die deutsch-französischen Beziehungen rumgelaufen sind, finde ich ein bisschen schade, hätte Fahrradkette auch ein bisschen eher was machen können, da hätten wir vielleicht viele Probleme, die wir heute gehabt haben, nicht mehr.
Ja, das mag gut sein. Wir bleiben auf der europäischen Ebene und kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen. Außer du hast jetzt noch was zu Frankreich und Élysée.
Wir hatten es ja schon angesprochen Überleitungsidiot. Mit China wollte ich sagen, es geht um TikTok.
Genau, die EU-Kommission ist jetzt darauf aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, was sie die letzten Jahre so gemacht haben, dass TikTok womöglich nicht nur Vorteile hat. Also für die, die irgendwie das noch nicht mitbekommen haben, sollten. Das ist auch keine Schande, wenn man TikTok noch nicht kennt.
Das ist eine Schande, oder?
Also das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass man nicht bei jedem Schwachsinn mitmacht.
Aber nicht kennen, ich meine nicht, wer es
ja, noch nicht hat. Ja gut, egal, sei es drum. Das Unternehmen TikTok gibt es seit September 2016. Es untersteht dem chinesischen Unternehmen ByteDance und heißt in der chinesischen Version Douyin oder so ähnlich. Wahrscheinlich habe ich irgendjemanden jetzt unflätig beleidigt. Mein Mandarin nice. Ist etwas eingerostet. Seit 2018 ist das eine der schnellst wachsenden Apps der Welt und hat aktuell rund 1,7 Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt. Gehört damit zu den absolut großen Playern. In Deutschland benutzen fast 2/3 der Jugendlichen, also der zwischen 16- und 18-Jährigen, TikTok. Nur so zur Einordnung.
Du hast kein TikTok, ne?
Nein. Ich bin auch bei weitem nicht mehr 16 oder 18, ja. Aber ich habe kein TikTok.
Ich habe auch kein TikTok und ich merke heute auch einfach, dass da das Alter kickt. Also ich bin zu alt für den Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Ich krieg das nicht hin. Es ist zu viel, es ist zu schnell. Man muss einfach immer nur swipen, wie man auf Neudeutsch sagt, also von oben nach unten scrollen quasi mit dem Finger und man bekommt irgendwie wahllos Inhalte gefühlt eingespielt und es ist einfach zu viel für mich, es blinkt zu viel, ich werde alt.
Naja, also ganz so wahllos ist das nicht.
Gefühlt,
es wird
genau.
Entlang des Nutzerverhaltens scannt der Algorithmus, was genau. Dich interessieren könnte und schlägt dir immer neue Sachen vor. Es gibt kein Ende, du kannst da nicht runterscrollen und bist genau. Irgendwann fertig.
Dadurch der Algorithmus ist sehr gut. Das heißt, der weiß sofort, was du magst.
Genau, eigentlich. Dadurch ist der Suchtfaktor erheblich höher als bei sowieso auch schon suchtgefährdenden Medien wie Instagram oder Facebook und anderen. Oder Twitter natürlich ganz besonders.
Da sind wir alle abhängig von als Journalisten.
Das stimmt, ja, da sind wir beruflich tatsächlich von abhängig. Aber auch auf Twitter kriegt man nur angezeigt, wem man folgt oder zumindest Leute, denen Leute folgen, denen man selber folgt.
Genau,
also man kann irgendwie noch rekonstruieren, wieso man das jetzt gerade angezeigt bekommt. Bei TikTok macht einfach der Algorithmus, der sorgt
dribbelt
halt dafür,
dich selber aus, genau.
Genau, der sorgt halt dafür, dass du immer neues Zeug reinbekommst. Laut einer Reuters-Meldung vom Mai 2020 verlegt ByteDance, also das Unternehmen, dem TikTok gehört, ihre geschäftlichen Aktivitäten immer mehr ins Ausland und sie haben jetzt schon in Kalifornien über 150 IT-Spezialisten engagiert. Fast genauso alt wie die eigentliche App sind die Streitigkeiten darum. Von Indonesien lernen heißt siegen lernen. Die haben TikTok am 3. Juli 2018 kurzzeitig gesperrt, wegen illegaler Inhalte wie Pornografie und Blasphemie. Eine Woche später
wieder. Also Indonesien ist ein islamisches, ein relativ streng islamisches Land.
Das ist das
Land
größte islamische Land der Welt.
Ja, genau.
Genau, da wurden dann eine Woche später wurde es wieder entsperrt in Indonesien, aber nur, weil Änderungen implementiert wurden, auf die dortige Regierung auch Einfluss hatte, also dass gewisse Dinge einfach nicht mehr auftauchen.
Genau.
Dasselbe gab es im April 2019 auch in Indien. Pakistan war auch noch dabei und eigentlich haben alle immer gesagt, also, unmoralischer, unanständiger Inhalt.
Jedes Land hat irgendwie Änderungswünsche an TikTok.
Genau, die USA waren dann die ersten, die das nicht einfach nur, das ist in einer liberalen Demokratie wie den USA natürlich auch nicht möglich, die nicht einfach gesagt haben, das ist gegen Gott und wir wollen es deswegen verbieten, sondern die USA hat das anders begründet, nämlich damit, dass der Verdacht zumindest naheliegt, dass dort ordentlich spioniert wird. Und ja, dementsprechend war das auch schon in der Trump-Regierung ein großes Thema. Als die dann gemerkt haben, dass das rechtlich nicht möglich sein wird, Apple und Google und Co. zu zwingen, die App aus ihren Stores zu nehmen, haben sie was anderes gemacht.
Das ist ganz interessant. Also das Verbot ist nicht einfach nur ganz abstrakt gescheitert, sondern es ging deswegen nicht, weil sich andere Social-Media-Konzerne geweigert haben, TikTok zu entfernen.
Nicht Social-Media-Konzerne, sondern halt die App-Stores, die Geschäfte, wo man
Apps kaufen kann. Ich habe das jetzt mal eingemeindet unter diesem Stichwort quasi. Also der App-Store zum Beispiel, Apple oder Microsoft also, oder Android und so.
Genau, und die Chinesen sind dem auch ganz gut zuvorgekommen. Das war clever. Die haben nämlich Ende August 2020 haben die künstliche Intelligenz, wozu TikTok mit ihrem Algorithmus gehört, unter eine Exportkontrollliste gesetzt. Das heißt, die Übernahme von TikTok, was formell ein Privatunternehmen ist, funktioniert nur mit Genehmigung der chinesischen Regierung. Und das wieder. Und Microsoft hat kurz daraus öffentlich gemacht, dass sie versucht haben, den Laden zu übernehmen, zumindest für den US-Markt, und dass China Nein gesagt hat. Mhm. Also man sieht dort eine ganz klare Verzahnung von,
na klar,
von Industrie und Politik.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir die großen Unternehmen eine gewisse Nähe zur Kommunistischen Partei Chinas haben, die aus China kommen. Ja.
Genau, Trump hat das dann auch noch versucht. Erst hat er versucht, es zu verbieten. Das ging nicht. Dann hat er versucht, ob nicht Walmart und ein Softwarekonzern namens Oracle zumindest die US-Version davon kaufen. Das ist dann auch an rechtlichen Fragen gescheitert. Und TikTok ist nach wie vor auch in den USA möglich. Ich habe heute Morgen tatsächlich noch ein Weltinterview mit einem französischen Neurowissenschaftler gesehen. Das fand ich ganz interessant. Der hat nämlich gesagt, die chinesische Regierung begrenzt den Gebrauch von TikTok dort unter dem Namen Douyin auf 40 Minuten pro Tag und auch die Zeit für Jugendliche für Videospiele wurde drastisch reduziert. Also die Chinesen wissen selber, was das für Schaden anrichtet und machen das mit ihren eigenen Leuten nicht.
Ich habe das auch schon mal gehört. Ich wusste aber nicht, ob das eine Urban Legend ist, dass China den Dienst TikTok in China selber quasi so ummodelt, dass er andere Inhalte abspielt, dass er auch darauf hinweist, oh, guck mal, das kann ich süchtig machen, bitte pass auf und so weiter. Während diese ganzen Regularien in Europa selber zum Beispiel in Europa verfallen und einfach nicht eingespielt werden, sodass die Leute in Anführungszeichen alle süchtig werden. Ich glaube, wir sollten mal zur EU kommen, weil das ist ja eigentlich das eigentliche Thema, was die EU, und da wir sind ja EU-Bürger, was die EU machen möchte oder beziehungsweise was die EU vorhat mit TikTok. Und da gab es ja jetzt in letzter Zeit, und das ist ja auch der Anlass, quasi so ein bisschen Gewitterwolken am Himmel. Also hast du da was oder soll ich referieren?
Mach du ruhig.
Okay, perfekt, weil die EU hatte sich und auch die letzte EU-Kommission, jetzt nicht nur diese, ich meine, wir kennen alle das Thema, dass die EU-Kommission und dass auch mordsmäßig viele Politiker in Europa schon Ewigkeiten Probleme haben in gewisser Weise mit sozialen Medien, mit dem Einfluss von sozialen Medien auf Gesellschaft und Politik. Stichwort Brexit, dort hatten wir eine riesige Debatte darüber, welchen Einfluss soziale Medien und Algorithmen haben auf die letztliche Entscheidung der Leute da. Stichwort Ukraine, man hat Angst vor dem Einfluss russischer Propaganda und so weiter. Stichwort natürlich auch der sogenannte Rechtspopulismus, wo ja eigentlich ganz oft quasi immer dieser Konnex hergestellt wird, vor allem auch von vielen EU-Politikern, dass das eine mit dem anderen zu tun habe. Und deswegen hatte die EU-Kommission vor einiger Zeit beziehungsweise die EU hatte ein Gesetz verabschiedet, das ist der sogenannte Digital Services Act, wenn ich mich nicht irre, im Oktober 2019. Und der ist jetzt in Kraft getreten vor nicht ganz so langer Zeit, im Dezember, glaube ich, letzten Jahres. Ich weiß nicht genau, warum das so ewig gedauert hat, bis der in Kraft getreten ist. Vielleicht musste das erst ratifiziert werden. Ich weiß es nicht genau.
Beamte. Aber,
ja,
in
einem genau.
Privatunternehmen wäre es schneller gegangen.
kann schon sein. Schon möglich. Wahrscheinlich. Aber jedenfalls ist das, soll das so ein relativ, dieser Digital Services Act so ein Rahmen sein für Internetkonzerne. Also zum Beispiel, die müssen sich verpflichten, das betrifft jetzt sowohl Instagram als auch Facebook, als auch Twitter, als auch TikTok eben. Also es geht gar nicht mal nur um TikTok, aber TikTok ist halt so, weil das eben aus China kommt, ist halt für viele ein besonders rotes Tuch, dass diese Konzerne Algorithmen also den Behörden geben müssen, damit die Behörden wissen, wie die arbeiten, wenn die das mal verstehen. Ich weiß es nicht mal so richtig, das sind wahrscheinlich ultra komplizierte Dinger. Die müssen illegale Inhalte von den Plattformen richtig schnell entfernen. Zielgerichtete Werbung soll auch verboten werden, also quasi das Geschäftsmodell von denen, womit die ihr Geld verdienen. Und der Punkt ist, die EU behält sich vor, Geldbußen im Umfang von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes dieser Unternehmen einfach als Strafzahlung zu verhängen. Also das ist massig viel Geld, wenn man sich überlegt, wie viel Meta, also der Facebook-Konzern oder TikTok zum Beispiel oder auch auch sicher so Sachen wie Telegram, ich weiß nicht, ich glaube, die verdienen jetzt weniger, aber insgesamt, wie diese ganze Industrie verdient. Und Anfang des Jahres und auch schon Ende letzten Jahres haben halt die EU-Kommissare jeweils immer angefangen, sich die Leute vorzuknöpfen. Also TikTok-Chef wurde eingeladen und hat man gesagt, pass mal auf, sonst verbieten wir TikTok einfach in der EU. Das ist nämlich letztlich auch noch ein scharfes Schwert, was sich die Kommission vorbehält. Und da ist dann halt die Frage, du hattest ja schon so ein bisschen angemerkt, also von Indonesien lernen heißt siegen lernen. Für mich, ganz kurz nochmal, der Punkt ist einfach nur, klar, die EU möchte aus berechtigten Gründen den Einfluss wegdrängen, aber die Ultima Ratio, das Verbot, dann stehen wir halt ohne TikTok da.
Ja, das wäre eine bessere Welt. So richtig losgegangen in Europa mit der Debatte ist das auch, nachdem bei der Hashtag Blackout Challenge sich ein Kind, ich meine 13 oder 14 Jahre, sich mit einem Gürtel selbst stranguliert hat und, und daran gestorben ist. Deswegen hat die EU dann gesagt, dass ein Verbot vielleicht gar nicht so schlecht wäre wegen jugendgefährdender Inhalte und auch Datenschutzgründen.
Die haben sich da stranguliert in der Challenge oder was?
Ja, die Kommunistische Partei in China, die mit allen anderen kommunistischen Parteien auf der Welt gemeinsam hat, dass sie mit dem wahren Kommunismus nichts zu tun haben.
War das jetzt Ironie?
Das war Ironie, ja. Weil ich das auch liebe, wenn Leute über China sagen, hey, die sind ja gar nicht kommunistisch, weil, naja, sorry, das ist eine staatliche Wirtschaftslenkung. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Auf jeden Fall, die sind gar nicht auf den Kopf gefallen. Denen gehört nämlich offiziell nur 1% von der TikTok-Tochter, von der TikTok-Mutter von ByteDance. Aber ausgerechnet dieses 1% wird gehalten von der Cyberspace Administration of China, also von der staatlichen Zensurbehörde. Es gab ja da auch schon vor Jahren die Berichte darüber, dass auch chinesischsprachige TikToker versucht haben, zum Beispiel über Uiguren oder über Korruption in der KP zu reden, und die werden sofort weggeswiped. Also sobald du über Uiguren oder über Tibet oder über anderes redest, wirst du auf TikTok schnell gesperrt, während du bei Themen, die dem Westen schaden, wie Black Lives Matter oder das ganze Trans-Zeug oder so, das wird halt massiv gepusht. Der Verdacht liegt nahe, dass China eine Art psychologischen Krieg gegen die Jugend des Westens führt, um die Leute hier zu verdummen, während im chinesischen Douyin-TikTok-Pendant ausschließlich nützliche Kochvideos kommen. Teilweise auch Videos. Ich habe mir da was angeguckt auf YouTube von einem chinesischstämmigen Amerikaner, der dann auch mal so Douyin gezeigt hat. Die zeigen dir teilweise in Videos, wie du in 30 Sekunden eine mathematische Gleichung mit zwei Variablen lösen kannst oder handwerkliche Sachen oder Kochrezepte, teilweise auch richtig geile Propaganda, so Propaganda.
Richtig geile Propaganda. Du kannst dich noch nicht so ganz entscheiden, ob du Antikommunist sein möchtest oder ob du das geil findest.
Also Propaganda können sie. Die haben halt in Wirtschaft nicht aufgepasst, aber coole Musik und Bilder, das erzeugen, das haben sie drauf. Da gibt es dann Videos von stabil gebauten sportlichen Chinesen, die irgendwelche Heuballen schleppen zu patriotischer Musik und wo zur Ernte aufgerufen wird und so weiter. Und bei uns kommt halt die ganze Degeneration der Moderne an. Nur das noch ganz kurz. Das Wall Street Journal hat rausgefunden, dass nachweislich persönliche Daten von westlichen Nutzern in China abgerufen wurden über TikTok. Deswegen sind schon auf Diensthandys von US-Beamten ist die App schon verboten. Und was ich daran auch interessant finde, weil man kann natürlich immer sagen, ja, dann müssen wir aber auch Telegram verbieten oder auch Instagram, weil auch da gibt's Fake News und Blödsinn und so weiter. Ich finde, der Unterschied ist, dass China Instagram und Twitter und so weiter in ihr Land gar nicht reinlässt. weil die ganz genau wissen, dass das zu einer Demoralisierung der Bevölkerung führt, dass mehr Leute, wenn sie westliche Medien konsumieren könnten, Fragen stellen würden über ihre Bürgerrechte in China und so weiter. Hm. Die machen da von Anfang an den Deckel drauf, aber wir sind offen dafür, dass die Chinesen uns einfach verdummen. Also ich würde TikTok eher gestern als heute verbieten.
Ja, aber ich meine, du hast ja, das ist ja eine konsistente Position, aber das Interessante ist, erstens, dass TikTok nicht nur irgendein soziales Medium ist, sondern es ist auch das erfolgreichste, offensichtlich das effizienteste und wirtschaftlichste. Länder, die TikTok haben, haben viel mehr Möglichkeiten, bestimmte ökonomische Mehrgewinne einfach zu erzielen. Also TikTok ist nicht einfach ein Spaßprodukt und es geht auch nicht mal so krass um die Inhalte, sondern es geht auch um die Ökonomisierung, die durch TikTok möglich ist. Und du erwirtschaftest einfach extrem viel Geld, indem du TikTok in deinem Land hast. Du hast die ganzen Quereffekte, Unternehmen können mit TikTok werben, Produkte werden mit TikTok verbreitet und so weiter. Also da würde ich würde das nicht unterschätzen, der ökonomische Vorteil von TikTok. Auch die Veränderung in der Gesellschaft, die durch TikTok zustande geht, ist nicht nur über die Inhalte, sondern auch über die Infrastruktur selber. Egal, also die Alternative dazu ist immer klar, wir können in Höhlen wohnen, aber jetzt mal unabhängig von den Inhalten sind soziale Netzwerke, die sich immer weiterentwickeln, ich meine, TikTok wird nicht das letzte Wort sein, erst einmal eine Entwicklung, mit der man umgehen muss, die man aber nicht rückgängig machen kann, meiner Meinung nach, wo man gucken muss, okay, wie behandeln wir das? Und da versucht, glaube ich, die EU-Kommission schon zu sagen, okay, wir wollen bestimmte Inhalte nicht haben. Klar, es geht nicht darum, dass die EU-Kommission sagt, wir wollen kein LGBT. Das sagt sie aber allein schon deshalb nicht, weil das irgendwie, also weil die EU-Kommission nun mal und wir auch und auch die Vereinigten Staaten, wir sind westliche Staaten. LGBT kommt aus unserer Kultur heraus.
Ja, absolut.
Judith Butler ist eine der Gründerinnen quasi dieser LGBT-Philosophie, ist Philosophieprofessorin zumindest gewesen, wenn ich mich nicht auch in Yale. Also
ich glaube Berkeley.
Ja, stimmt, oder?
Ist ich weiß egal. Nicht.
Doch, stimmt, Kalifornien, alles cool. Ja. Kann auch sein, Berkeley, sehr schön. Das ist alles nichts, also die Chinesen, das wollte ich nur kurz sagen, die könnten uns jetzt nicht damit zuspammen mit dem Zeug, ich gestehe einfach mal zu, dass die das jetzt mal machen, quasi sagen, okay, wir pushen jetzt quasi nur noch Unterhaltungsangebote da und unsere eigenen Bürger, die kriegen irgendwie hier Survival Skills und was weiß ich nicht alles, aber die würden ja gar nicht auf die Idee kommen, wenn das nicht kulturintern wäre. Das heißt, es ist nichts, wo wir äußerlich irgendwie uns zu verhalten können, sondern es ist halt Teil unserer Kultur und wir müssen damit irgendwie umgehen.
Das stimmt, aber sie verstärken das.
Ja, aber das beste Mittel aus dieser Argumentation, um dagegen entgegenzuwirken, ist, eine Möglichkeit zu finden, mit diesem LGBT so umzugehen, dass es halt quasi aufgehoben wird in einem besseren Gesellschaftsverständnis.
LGBT ist ja auch nur ein Fall. Es gibt ja auch diese Zelebrierung von Geisteskrankheit, wo es nicht mal mehr geht um, hey ja, Leute, gut, ich habe Depressionen, mir geht's nicht gut, ich erzähle euch jetzt mal, wie mein Tag ist oder so, zum Sinne der Aufklärung, sondern dass Leute das richtig zelebrieren, dass sie fett werden und sich gehen lassen, dass sie sich um keinen Ausbildungsplatz kümmern, dass sie sich als Frauen irgendwie, als eigentlich hübsche junge Frauen eine Glatze schneiden und ein Gesichtspiercing machen und so weiter. Sowas wie eine Blackout-Challenge, das kannst du in China einfach nicht starten.
Und ja, genau.
Das ist halt eine gezielte Kriegsführung. Bei Telegram zum Beispiel kann man auch sagen, ja, das hat eine Nähe zu Russland und so weiter. Es gibt aber auch pro-ukrainische Telegram-Gruppen. Telegram hat keinen Algorithmus, der dir die ganze Zeit neue Sachen vorschlägt. Also TikTok ist alles, was an sozialen Medien Nachteile hat, auf Crack. Und das Positive, wo man noch sagen könnte, naja, es gibt aber auch freie Debatten und ohne Facebook könnten die Leute im Iran sich nicht zu Demos verabreden und so weiter. Das hast du auf TikTok eben nicht, weil versuch mal auf TikTok über die kommunistische Partei oder über die Uiguren oder über den chinesischen Geheimdienst zu reden. Dann bist du schnell deinen Account weg.
Ich weiß gar nicht, es gibt ja bestimmte geblockte Worte auf TikTok. Ich weiß nicht, ob in Westeuropa, das ist ja sektorenspezifisch, ob das in Westeuropa jetzt Uiguren, ich glaube, die sind da ein bisschen in Anführungszeichen liberaler als da. Kümmert das auch nicht.
Mag sein,
ja. Aber der Punkt ist ja, also in lustiger Weise versucht ja, das muss man ja tatsächlich sagen, sowohl die KP China als auch die EU versuchen einfach das System TikTok, den Algorithmus. Und darum geht es ja. Wie gehen wir mit sozialen Netzwerken um, unterschiedlich zu handhaben? Also die EU zum Beispiel sagt, ja, wir müssen gucken, keine Fake News und das muss irgendwie, die Leute dürfen nicht, die machen, sagen ja in gewisser Weise genau das, was du auch sagst, die Leute dürfen nicht verblöden, nicht süchtig werden und die KP versucht es halt mehr so kulturisch, dass man sagt, ja, wir gucken, dass unsere Leute irgendwie besonders gebildet sind, aber der Punkt ist ja, es ist ja nicht so, dass das eine kommunistische Technologie ist, sondern es ist eine Technologie, also in fünf Jahren kommt irgendein Grönländer und entwickelt etwas, das noch viel geiler ist als TikTok und dann benutzen wir das alles. Lass es uns, ich habe jetzt keinen Namen, aber du weißt, ja. Technologie aus Grönland und dann benutzen wir das alles. Dann führen wir dieselben Diskussionen wieder, also es nur ist halt das Schwierige.
Nur, dass Grönland Minderheiten nicht in Konzentrationslager steckt.
Ja, ich verstehe das.
Grönland, auch sonst nicht außenpolitisch negativ auffällt und Grönland nicht irgendwie, ich glaube, im Alleingang zur größten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist in den letzten Jahren. Grönland ist weniger bedrohlich als China.
Ja, völlig richtig, aber ich finde es halt, ich verstehe, was du meinst und das Anliegen, TikTok zu zähmen, in Anführungszeichen, ist total wichtig. Ich finde, man sollte nicht allzu ideologisch rangehen, nur weil da irgendwelche Kommunisten am anderen Ende des Hebels sitzen. Völlig richtig, aber ich meine, es ist jetzt 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Es ist nicht mehr so, dass das der Teufel ist einfach, der in Peking sitzt. Es ist halt einfach überzeichnet.
Ich finde es lustig, wie wir bei verschiedenen Themen, mal bist du der pro mehr Staat und mehr Verbot und bei anderen Themen bin ich es dann wieder.
So naja, das, halt. Das ist ganz interessant. Danach hast du mich ja nicht gefragt, wie ich. Also ich bin tatsächlich auch gegen einfach Free Social Media. Aber das ist eine andere Frage. Es kommt halt darauf an, wie du damit umgehst.
Also ich würde TikTok komplett einstampfen und dafür sorgen, dass das von Lissabon bis Island nirgendwo in Europa erhältlich ist. Aber Ich denke, du siehst das anders und ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber reden.
Wir hatten welches soziale Netzwerk bleibt, wenn wir alle ausländischen Netzwerke verbieten? Was bleibt? Mastodon.
Ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen TikTok und Mastodon, nehme ich Mastodon. Nein, ich lese einfach mal wieder ein Buch und unterhalte mich mit Leuten.
Ja, das sowieso, Freunde, das sei euch geraten. Lest Bücher und
außer es sind Lehrbücher in NRW. Oh. Denn dort steht mitunter manchmal auch ganz schöner Blödsinn drin. Sechsklässler in Nordrhein-Westfalen haben Arbeitsblätter bekommen, in denen so ein bisschen auf die Gender- und sexuelle Orientierungsthematik eingegangen wurde. Wer sich denkt, geht man nicht in die Schule, um Dinge zu lernen, der lebt nicht im besten Deutschland aller Zeiten. Denn jetzt werden Kinder genötigt, Begriffe wie pansexuell oder demisexuell zu definieren. Und sich mit Transsexualität zu beschäftigen. Natürlich wird dann auch erzählt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Es fallen Begriffe wie Cis und Trans und Agender. Ich fand einen Beispielsatz sehr schön.
Damit wenigstens irgendwer weiß, was das heißt.
Also ich habe keine Ahnung, was demisexuell sein soll.
Ich weiß es nicht, ich habe keinen Plan.
Auch nicht. Ja. Ich fand einen schönen Satz, den muss ich jetzt mal so zitieren, wie er hier stand, war folgender. Seit Paul denken kann, fühlt sie Stern er sich als Frau. Ob sie Stern er ihr Stern sein biologisches Geschlecht operativ anpassen lässt, weiß sie Stern er noch nicht. Man fragt sich immer, wieso die Mehrheit der Leute diese Sprache ablehnt. Das klingt doch total angenehm und völlig normal. Ja, das klingt gar nicht pathologisch, als hättest du eine Vollmeise. Du klingst wie ein empathischer, guter Mensch.
Ja, vor allem Kinder wissen, glaube ich, nicht so richtig, was das soll. Also jedes Kind, also tatsächlich habe ich auch schon eine Geschichte selber mitbekommen, wo ein Kind das ganz kindlich gesagt hat, hey, das verstehe ich nicht, das macht gar keinen Sinn, das will ich nicht irgendwie, weil es irgendwie ganz natürliches Empfinden so, wo dann gesagt wird, ja, das musst du aber, sonst kriegst du eine schlechte Note. Das hat eine schlechte Note bekommen, so. Also das hat mich betroffen gemacht und es ist, ja. Also du kannst auch noch weiter ausführen. Also ich wollte nur kurz meinen Protest erklären.
Ja, also der Präsident des Lehrerverbandes, der Herr Meidinger, hat gesagt, das sei unsensibel und unpädagogisch. Und Dorothee Feller von der CDU, die als Bildungsministerin dafür
verantwortlich ist.
Richtig, dafür verantwortlich ist in der schwarz-grünen Regierung. Die hat gesagt, die Auswahl der Materialien obliegt den Lehrern. Mhm, also Freiheit. Dafür kann sie nichts. Das ist nicht... Genau, das ist Freiheit.
Freiheit ist...
Ich frage mich, ob ich dann als Lehrer eigentlich auch irgendwie, weiß ich nicht, lernen könnte, dass es eben doch nur zwei Geschlechter gibt, ob das dann auch meine Freiheit ist, ob ich dann darin lernen dürfte, dass diese ganze Gender-Ideologie von Kinderlosen, latent bösartigen Spinnern an US-Unis erfunden wurde und auf den Scheiterhaufen der Geschichte gehört. Weiß ich nicht, ob das dann auch mir obliegt oder ob das immer nur in die Richtung läuft. Auf jeden Fall schön, dass die CDU bei sowas mit dabei ist.
CDU regelt.
Naja, um mal da ein paar Fakten zuzunennen, weil es ja immer heißt, das hat es schon immer gegeben. Schon im alten Rom gab's Zwitter und sowas. Ja, das gab's, aber das erklärt meiner Meinung nach die folgenden Zahlen nicht. Zwischen 2005 und 2018 haben sich Geschlechtsumwandlungen bei 15- bis 20-Jährigen verfünfzehnfacht.
In welchem Land?
In Deutschland. Hm? Jetzt müsste man mir mal erklären, ob Deutschland 2005 so erzreaktionär war, dass Leute Todesangst hatten, wenn sie sich als homosexuell geoutet haben. Oder was Olivia Jones die letzten 30 Jahre gemacht hat. Ich meine, die ist als Drag Queen eine Fernsehpersönlichkeit.
Ja, das stimmt.
Also, dass das einfach nur daran liegt, weil jetzt das gesellschaftliche Stigma weg ist, das glaube ich nicht. Das ist einfach ein Trend. Bei 20- bis 25-Jährigen hat sich sogar verfünfzigfacht. Diese Hormontherapien sind größtenteils irreversibel. Viele Leute können sich nach ein, zwei Jahren mit diesen Gentherapien dann vom Kinderwunsch verabschieden. Das wird nichts mehr. Und noch eine schöne Würze noch dazu, denn es wäre nicht die CDU, wenn da nicht auch noch die Nähe zur Industrie mit dabei wäre. Die Schulmaterialien kommen aus einer Kooperation von Lehrer Online mit der Tamponmarke Always. Weil wenn du Tampons verkaufst...
Hä, wie soll das denn gehen?
Wenn du Tampons verkaufst, best case, wenn einfach ein Typ in deinen Laden reinkommt und sagt, ich hätte gern 100 Packungen, weil ich habe meine Periode... Dann sagst du, ja super, also für ihre Periode verkaufen wir ihnen gerne auch Tampons.
Die Lehrervereinigung hat mit Always zusammengearbeitet.
Ja.
Okay, das sind ganz seltsame Bündnisse, die hier aufkommen.
Das ist so geil, wir haben in Deutschland so Rekordsteuerlast und alles mögliche regelt der Staat. Wir haben den teuersten Rundfunk der Welt und bei einer Sache, wo ich einmal zum Kommunisten werde und sage, bitte lass da nicht die Wirtschaft mit reinpfuschen, wenn es um staatliche Bildung geht, da kommen dann aber die Unternehmen, weil... Wenn ich Tampons verkaufe, ist mir doch egal, wer das für welche Zwecke kauft.
Aber das hast du ganz schön gesagt, weil das ist halt der Punkt für mich. Ich meine, das schließt auch an das vorige Thema an. Ich meine, was erwartest du denn? Wir leben in einer Gesellschaft, das ist eine krass beschleunigte Informationsgesellschaft. Es gibt 30 Milliarden Trends. Junge Leute konsumieren lauter Medien, in denen ihnen richtig komische Sachen gesagt werden, darüber, was wahr ist und was falsch. Wie junge Leute halt so sind, glauben sie dann halt die Hälfte davon und sind total verwirrt. Genau deswegen ist es ja auch so wichtig, finde ich, zum Beispiel soziale Medien in gewisser Weise zu kontrollieren und auch zu regulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute, die jetzt daran glauben, dass sie irgendwie ein Mann oder eine Frau oder irgendwas sind, dass die irgendwie Schuld haben daran. Also das ist der Punkt. Ich finde es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Opfer sind eigentlich.
Richtig. Ich hege gar keinen Groll gegen einen 15-Jährigen, der sich für ein Mädchen hält. Der tut mir leid. Der wurde von Leuten wie Judith Butler und ihren geistigen Jüngern, wurde der Typ indoktriniert, weil in den 60ern, 70ern, selbst 2005 gab es das nicht in der Form. Und man hat den armen Kindern da wirklich ein Floh ins Ohr gesetzt. Und ich denke, es wäre vernünftige Familien- und Bildungspolitik, den Kindern ganz klar zu sagen. Und die Amis sagen dazu, if there's an X and a Y, he's a guy. Das ist keine Raketenwissenschaft zu erklären, was ein Mann und was eine Frau ist. Und
ich kann mir sogar irgendwie vorstellen, dass es irgendetwas, dass es irgendein wahres Fünkchen daran gibt, dass es bestimmt irgendwelche Menschen gibt, die irgendwie denken, sie werden das und das. Und das ist alles in Maßen, auch irgendwie kann eine Gesellschaft damit umgehen. Aber es funktioniert halt nicht, wenn das ist halt das Problem, wenn eine Dauerbeschallung über alle sozialen Medien kommt. Und das betrifft ja super viele Trends.
Vor allem, wenn die Gegenrede komplett stigmatisiert und ausgegrenzt wird. Das hat ja Gründe, warum wir ständig mit solchen Leuten reden wollen und die nicht mit uns. Die wissen, dass sie argumentativ baden gehen.
Ja gut, man muss natürlich auch mal aufpassen, dass man sich gegenseitig in den Lagern nicht dämonisiert, weil sonst will man natürlich auch nicht miteinander reden. Also du hast auf der einen Seite hast du halt das Zerrbild eines Erzkonservativen, wo die Leute immer denken, die Leute gehen jagen und schießen dann erstmal einen Truthahn und dann gehen sie irgendwie und wettern über LGBT und auf der anderen
Seite.
So der zahnlose Arbeitslose, der irgendwie das Zerrbild wiederum, der irgendwie im 50. Semester Sozialwissenschaften studiert und denkt, er sei Prinzessin Luise. Das ist natürlich beides falsch. Also es ist, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Und ich finde, die Gesellschaft spaltet sich in den einen Teil der Minderjährigen kastrierende Hormontherapien geben will und den anderen Teil, der sagt,
ja, aber so ist es
bitte
ja
mach das nicht. Ja, und letzterer Teil ist halt böse, wenn man größte Teile der Medien und
ach so, so
der Universitäten und so weiter fragt.
Ja,
weil ich sag ja gar nicht, dass ich jetzt für so Pray the Gay Away, so Konversionstherapien
ja
wäre,
ja,
oder dass ich jetzt sage, wir sollten geschiedene Leute wieder total ächten und irgendwie die Ehe über alles stellen. Mhm. Ich will ja nicht zurück ins 15. Jahrhundert. Ich möchte, dass die elfjährige Sechsklässler in Ruhe lassen,
die Dinge normal
mit ihren ausgedachten Geschlechtern, von denen vor 5 Jahren außerhalb der Uni noch niemand was gehört hat.
Und es ist ja,
als ich mit 16, 18 Linker war, haben wir uns über Löhne Gedanken gemacht und über den Nahostkonflikt und nicht über irgendwelche Geschlechter und so weiter. Also es ist auch alles so.
Über den werden wir noch reden, über den Nahostkonflikt.
Das werden wir auch nochmal machen, aber es ist alles so grotesk und weg von der Realität.
Es ist so, dass jeder Inhalt irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft auch hyperschnell verhandelt wird. Also alles, was wir machen, Ukraine, Klimawandel, irgendwelche Kampf gegen rechts, wie man das immer nennt, oder LGBT, das ist immer so, immer entweder hyper oder gar nicht. Also es ist immer so, entweder das ist the thing und es ist überall, oder ist es einfach gar nicht da? Weil das Gefühl, es ist, und man kann sich nicht mehr vernünftig über vernünftige Einrichtungen der Gesellschaft unterhalten. Es ist immer nur noch völlig überzogen, und das finde ich halt traurig, weil so kannst du gar kein Thema mehr besprechen. Überhaupt keins.
Ja, Prominente, die sich dann doch daran gewagt haben, nochmal ein Thema zu besprechen, sind zwei absolute deutsche Legenden. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sie nicht kennt, und zwar Uli Hoeneß und Rudi Völler, die haben sich zur One-Love-Binde jeweils geäußert und zu dieser ganzen Debatte. Also nochmal kurz aufgerollt. Bei der Fußball-WM in Katar haben die Deutschen plötzlich, weiß ich nicht, ich sag mal, die Islamkritik für sich entdeckt und festgestellt, dass es in Katar nicht ganz so gemütlich ist, wenn man sich in ihren Körper irgendwie nicht so wohl fühlt. Und naja, sie durften da nicht gegen demonstrieren mit einer Regenbogenfahne, haben dann eine abgewandelte Regenbogenfahne, auf der One Love stand, wollten sie zur Kapitätsbinde machen, das wurde ihnen dann verboten. Daraufhin, vorm Eröffnungsspiel gegen Japan, gab es diese lächerliche Mundzugeste beim Mannschaftsfoto, um anschließend auf dem Fußballplatz, Fußball gespielt wurde auch noch bei einer Fußball-WM, dann baden zu gehen und sich vor der ganzen Weltöffentlichkeit zu blamieren.
Wie schlecht haben die gespielt?
Katastrophal.
Okay.
Im Sport 1 Doppelpass, das ist übrigens eine überragende Sendung, da steht die Zeit still. Da sitzen noch alte Männer, die einfach nur über Fußball reden, wo man nicht genervt wird. Wenn man einfach nur Fußball gucken will, ist der Doppelpass super.
Okay.
Auf jeden Fall hat Hoeneß dort gesagt, Zitat, mit der albernen Binde hat sie sich neben Infantino gesetzt, damit meinte er Nancy Faeser.
Nancy Faeser, genau.
Da hat sie sich ja nur lächerlich gemacht. Er hat dann noch gesagt, wir sind die großen Verlierer dieses Spiels gewesen. Deutschland hatte noch nie so ein schlechtes Image. Das nehme ich auch so wahr. Ich habe dann mal so.
Sind wir unbeliebter geworden in
bei
der Fußballwelt?
Sportbible zum Beispiel, da kommentieren, das ist halt eine englischsprachige Seite mit Fußballnews, werden viele Fußballfans, die zuhören, auch kennen. Und da hat man sich tagelang über die Deutschen lustig gemacht. Ich habe ein Video gesehen.
Echt? Unironisch,
Da lief so eine Kameraschwenk, die Nationalmannschaft wurde so abgelaufen, wo sonst halt immer die Hymne kommt. Und jemand hat einfach ein anderes Lied über die deutsche Nationalhymne rübergehoben, nämlich YMCA.
Das ist bitter.
Die Kommentare von Polen über Mexikanern, über Türken, waren alle so, die Deutschen hätten sie sich mal auf Fußball konzentriert.
Scheiße.
Und die Deutschen fühlen sich moralisch überlegen und wollen die ganze Welt belehren. Was soll schon schiefgehen, und so weiter. Wir haben uns da unbeliebt gemacht, da stimme ich ihm zu. Und naja, Rudi Völler ist jetzt der neue Direktor der deutschen Fußballnationalmannschaft und der hat kurz nach seinem Amtsantritt gleich mal was Ähnliches gesagt. Ja. Er hat gesagt, das ganze Theater in Katar um die Binde, wir haben da keine gute Rolle gespielt. Er hat gesagt, die Innenministerin hätte das sein lassen sollen. Und generell ist es, denke ich, eine positive Entwicklung zu sehen, dass jetzt wichtige, große Leute im deutschen Fußball, vor allem Rudi Völler, der noch aktiv jetzt diesen Spitzenjob im DFB hat, dass da langsam die Erkenntnis durchkommt, dass das nicht gerade geholfen hat für die Mannschaft.
Das heißt, wichtige Fußballfunktionäre in Deutschland merken, dass das irgendwie nicht so cool ist, wenn man quasi vom Spielen ablenkt.
Ja, aber es sind auch irgendwie gemischte Signale, weil auf der anderen Seite hat der DFB im Amateurfußball erst vor ein paar Tagen eine neue Regelung vorgestellt. Da zitiere ich von der Website. Im Kern sieht die Regelung vor, dass SpielersternInnen mit dem Personenstandseintrag divers oder ohne Angabe und SpielersternInnen, die ihr Geschlecht angleichen lassen, künftig selbst die Entscheidung treffen können, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder Männerteam erteilt werden soll.
Lustigerweise bin ich raus. Ich verstehe die Bedeutung des Satzes nicht mehr.
Also in Sprache für normale Menschen heißt das, künftig dürfen Leute sich freiwillig aussuchen im Amateurfußball, ob sie
all,
bei den Frauen oder bei den Männern mitspielen. Da werden dann halt, wir sind wieder an einem Punkt, ich habe das mal in einem Vortrag von der Biologin gehört, die gesagt hat, wir sind geschichtlich wieder an einem Punkt, wo die Gefühle von Männern wichtiger sind als die körperliche Sicherheit von Frauen. Cool. Da haben sich 100 Jahre Feminismus gut gedreht. Jetzt darf künftig auch eine 1,50 Meter große Frau von einem 1,80 Meter großen Mann einfach umgetackelt werden, weil das ist ja dann Gleichberechtigung. Und
jetzt
so.
Mal dein Urteil als Fußballexperte. Ich bin halt der Fußballloser, deswegen kann ich es nicht sagen. Wenn wir diesen ganzen Kram nicht gehabt hätten mit dieser Pride-Binde und so weiter und so fort, wo würde Deutschland in der WM gestanden haben? Wären wir ins Viertelfinale gekommen und dann rausgeflogen? Oder?
Ich glaube irgendwie sowas, ja. Okay. Ich glaube, für einen Titel hätte es nicht gereicht. Dafür sind die Franzosen, aber auch die Argentinier und ich vermute eigentlich auch die Engländer einfach vom Kader her zu stark. Auch die brasilianische Offensive war absoluter Wahnsinn. Es ist auch einfach immer ein bisschen eine Glückssache. Manchmal wird ein Jahrgang geboren, der ist absolut magisch. Dann gibt es wieder einen kleineren Durchhänger. Wir sind, glaube ich, gerade eher in einem Durchhänger. Aber man muss nicht, und das ist auch bei keiner Fußball-WM der deutsche Anspruch, nicht über die Gruppenphase hinauszukommen. Zumindest das sollte selbstverständlich sein. Und ich glaube, die Spieler merken, dass das Interesse an der WM insgesamt und die Wertschätzung für die Mannschaft stark zurückgegangen ist. Und ich denke schon, dass das einen negativen Einfluss
hat. Das haut auf jeden Fall rein auf den Platz. Vor allem, wenn man noch so erfolgsverwöhnt ist und sich vorvorletzte WM. Also wo das alles so geil lief und wo alle noch mitgefiebert haben.
Ja, es wollten ja auch nur 2 Spieler bei dieser Binde tatsächlich mitmachen. Das waren 2 von Bayern, nämlich Neuer und Goretzka. Bei Goretzka glaube ich's, dessen Spielerberater ist ein langjähriges SPD-Mitglied. Und der hat auch schon 2018 irgendwelche Interviews mit der Süddeutschen gegeben und hat gegen Ungarn diese infantile Herz-Handbewegung gemacht, als er ein Tor gegen die geschossen hat. Denn bekanntlich sind östlich der Oder die Menschen einfach hasserfüllt und böse. Das hat keine Gründe, warum die Black Lives Matter und LGBT skeptisch sind. Die sind einfach so. Leon Goretzka hat es verstanden und mit seinem Handzeichen für die Liebe sich beliebt gemacht im Ausland. Naja. Und Manuel Neuer, das wird gerne unter den Teppich gekehrt, aber der Mann hat in seinem Urlaub auch gerne mal kroatische Nationalistenlieder gesungen. Ich bin mir nicht so sicher, ob Neuer das wirklich wollte.
Wie das zusammenkommt. Ja.
Oder ob dem einfach Berater gesagt haben, wenn du hier künftig weiterhin Werbeverträge im Westen abstauben willst, dann mach mal ein bisschen LGBT-Zeug, weil es ist für mich merkwürdig, dass der offensichtlich mit kroatischen Nationalisten
das sympathisiert. Das auch schon irgendwie strange ist,
und andererseits ist ihm aber so eine Herzenssache ist, für die Regenbogenfamilie einzustehen. Ja. Das, ich weiß ja nicht. Also Goretzka kaufe ich das ab, dass er den Schwachsinn ernst meint. Bei Neuer bin ich mir da nicht mal so sicher. Und der Rest der Mannschaft hatte gar keinen Bock drauf. Aber so läuft es leider auch in der echten Gesellschaft. 2 Leute, die laut sind, überstimmen 25, die sich einfach wegducken und konfliktscheu sind.
Tja, so ist das im Fußball.
Und auch im echten Leben.
Und im echten Leben auch.
Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen jeglicher Art, wenn ihr vor allem was so Faktenchecks angeht. Wir wollen hier keinen Blödsinn erzählen. Es kann mal passieren, dass man eine Zahl durcheinander bringt oder ein historisches Ereignis vielleicht nicht ganz akkurat darstellt oder was auch immer. Bitte schreibt uns an podcast@jungefreiheit.de und ansonsten unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Folgt uns auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Telegram. Kauft euch die Printausgabe in gut sortierten Zeitungsläden. Besucht die Website der Jungen Freiheit. Wie gesagt, wir sind auch öfter mal mit Meldungen richtig viral dabei, die später von anderen Zeitungen dann abgeschrieben werden. Also es lohnt sich auch online zu gucken, was die Junge Freiheit so publiziert. Besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr mal in Berlin seid. Folgt auch denen bei YouTube. Die haben auch einen interessanten Philosophie-Podcast. Lasst euch nicht von den Chinesen am Handy ausspionieren. Macht euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau, ciao, Freunde.